ARD Sounds.
MDR aktuell. Die Reportage.
Mit fließenden Bewegungen taucht das Paddel von César Castillo Morales ins Wasser. Rechts, links, rechts teilt es die spiegelglatte Oberfläche. Eigentlich keine Szene, die man in Mexiko-Stadt erwarten würde, wo allein im Stadtkern 9,2 Millionen Einwohner leben.
Ganz Mexiko-Stadt war vor tausenden Jahren von Wasser bedeckt, weil wir von Gebirgsketten, Hügeln und Vulkanen umgeben sind, die alle durch die natürliche Schneeschmelze mit Eis bedeckt waren.
Bei klarer Sicht sieht man sie am südöstlichen Horizont, Vulkane. Der Itzacihuatl, auch schlafende Frau genannt, weil das Profil scheinbar Kopf, Brustkorb, Bauch und Beine zeigt. Schlafend auch, weil nicht mehr aktiv. Ein sanfter Gegenpol zum eruptiven Popocatépetl, seit den 1990er Jahren wieder aktiv. Regelmäßig stößt er Asche und vulkanische Gase aus, wobei Geologen einen größeren Ausbruch für unwahrscheinlich halten. Für Mexikaner sind beide über 5000 Meter hohen Vulkane emotionale Landmarken, Symbole für ihre Heimat, aber auch für die Geschichte der Vorfahren.
Die prähispanische Legende besagt, dass es eine Prinzessin namens Itzacihuatl gab, die sich in den Krieger Popocatépetl verliebte. Als er in den Krieg zog, sagte ihr ein anderer Verehrer, dass ihr Geliebter im Krieg gefallen sei. Aus Trauer ging sie in die Berge und starb dort vor Kälte. Als er aus dem Krieg zurückkehrte, wachte er an ihrer Seite. Die Legende endet damit, dass jedes Mal, wenn Popocatépetl an sie denkt, er Rauchwolken ausstößt. Deshalb ist er immer noch aktiv.
César bietet gemeinsam mit seiner Cousine Jessica Castillo Martinez hier im Süden von Mexiko-Stadt, im Bezirk Xochimilco, Kajaktouren an. Ihr Ziel? Touristen mit der grünen Seite der Metropole überraschen und in die Zeiten der Azteken zurückversetzen. Sie machten einen See zu einer Stadt mit einem ausgeklügelten Kanalnetz, erklärt Jessica.
Xochimilco ist eine der wichtigsten Lungen unserer Stadt. Bis heute bauen hier viele Menschen so an, wie man es in prähispanischen Zeiten gemacht hat. Sie heben die Kanäle aus, das organische Material vom Seegrund häufen sie zu Inseln auf, sogenannten Chinampas. Ein Wort der indigenen Sprache Nahuatl. Übersetzt heißt es schwimmender Garten.
En la trajinera se lleva a la chinampa, que es justo el jardín flotante.
Etwa 20 Kilometer nördlich von Xochimilco, Nahuatl für Ort der Blumen, liegt das Zentrum von Mexiko-Stadt. Über dem Zócalo, dem zentralen Platz im historischen Stadtkern, wabern Rauchschwaden. Es riecht nach Weihrauch und Sandelholz. Virginia, Estrada Milan und ihre Compañeros bieten spirituelle Reinigungen an.
Es ist eine Reinigung, die Stress abbaut, gegen Müdigkeit und schlechte Energien hilft, damit man sich entspannt.
Nüsse rasseln an ihren Fußknöcheln. Bunte Lederschürze bedecken ihre kurzen Unterhosen. Auf ihren Köpfen wippen lange Federkränze. Eher folkloristische Show als aztekische Tradition. Doch viel mehr als das Klischee erinnert heute fast nichts mehr auf dem kolonialen Platz an die stolze Hauptstadt der Azteken, Tenochtitlan, die hier einst stand. Trotzdem lieben viele Mexikaner das Spektakel, wie Anna.
Mein Herz schlägt höher, wenn ich die Trommeln höre, den Weihrauch rieche. Einerseits fließt diese mesoamerikanische Tradition in unseren Venen. Andererseits haben wir auch westliche Wurzeln durch die Kolonialisierung. Wir sind eine Mischung.
Als die Spanier im 16. Jahrhundert Mexiko erreichten, muss Tenochtitlan für die Eroberer ein beeindruckendes Bild abgegeben haben. Die Stadt im See war fünfmal größer als das damalige London, galt durch die Kanäle und ein funktionierendes Recycling-System als besonders hygienisch. Doch statt sich die Megametropole als Vorbild zu nehmen, zerstörten die Spanier sie und bauten auf ihren Ruinen ihr Europa nach. Statt Pyramiden für den Sonnengott, eine Kathedrale für den Christengott. Rund um den Zócalo stehen die Kolonialbauten aus Barock- und Renaissance-Zeiten.
Die Azteken lebten mit dem Wasser, bauten Aquädukte. Die Spanier hingegen führten einen Krieg gegen das Wasser, haben die Seen dieser Stadt ausgetrocknet. Obwohl es hier so viel regnet, fehlt uns das Wasser für 22 Millionen Einwohner. Das ist absurd.
So viele Menschen leben in der gesamten Metropolregion. Das heutige Mexiko-Stadt könnte sich vom einzigen Tenochtitlan städtebaulich noch einiges abschauen, sagt Kulturmanager Achel Gomez. Die Aztekenmetropole bekommt heute wieder Anerkennung. Mexiko-Stadt hat im Sommer das 700-jährige Jubiläum von Tenochtitlan gefeiert, mit Lichtshow und hunderten Tänzern. Als sich die Gruppen in ihren traditionellen Gewändern in Formation drehten, wurde wenige Meter vom Zócalo entfernt laut demonstriert. Demonstrierende, die gegen die steigenden Mieten und Verdrängung aus ihren Stadtvierteln protestieren. Begünstigt wird die Gentrifizierung durch jahrelange fehlende Mietregulierung, Spekulation, Korruption und falsche Baupolitik. Inzwischen greift die Stadt ein, versucht unter anderem den Ferienwohnungsmarkt zu regulieren. Wohnungen dürfen nur noch 6 von 12 Monaten über zum Beispiel Airbnb vermietet werden. Die Gentrifizierung ist weltweit ein Problem, doch in Mexiko geht es auch um das Gefühl eines extremen Ungleichgewichts in Bezug auf den übermächtigen Nachbarn USA. Mexiko als paradiesische Expat-Destination für digitale Nomaden versus die USA als Ort der Angst und Herabwürdigung von Mexikanern oder Latinos gemeinhin. Einer der vielen Proteste ist in den hippen Stadtvierteln Roma und Condesa eskaliert. Haut ab, Gringos, haut ab, rufen sie. Das spanische Wort Gringo bezeichnet allgemeinhin Ausländer, doch es ist zum Schimpfwort geworden für englischsprachige Menschen. Roma und Condesa sind fotogene Viertel südwestlich der historischen Innenstadt. Nach den Worten folgen Taten. Medienwirksam werden Pappfiguren, klischeehaft mit blonden Haaren, Käppi und buntem Hipsterhemd, verbrannt. Putsch dem Imperialismus, rufen die Demonstrierenden. Vermummte zertrümmern Café-Mobiliar, schlagen Scheiben von Banken und Pilates-Studios ein. Die Mexikaner und Mexikanerinnen gehen nicht nur wegen der Gentrifizierung auf die Straße, sondern auch wegen der Räumungen. Blanca hat eine miterlebt.
Ich habe 10 Jahre hier gelebt und eines Nachts haben etwa 100 Unbekannte im Morgengrauen 21 Familien und auch mich gewalttätig geräumt, ohne Vorwarnung. Als mein Vermieter nach einem Räumungsbeschluss gefragt hat, haben sie einfach zugeschlagen. Wir haben viel emotionalen Wert verloren, den sie einfach weggeschmissen haben. Wir sind kein Einzelfall. Sie räumen und vermieten teurer. Mein Gebäude wird gerade gestrichen und jetzt hängt daran ein großes Plakat, auf dem wird das ganze Haus zum Verkauf angeboten.
Hippe Boutiquen, trendige Kaffeeketten mit Matcha-Latte, Yoga-Workshops im Park. Dazu die renovierten Jugendstil-Villen und Art-Deco-Häuser mit deckenhohen Fenstern, eingefasst in Metallrahmen im Industrial-Chic. Viel Licht, viel Grün, viel Wohnkomfort. Das hat auch Avery aus den USA angezogen, die ihren Lebensunterhalt als Self-Love-Coach, also als Coach für die Selbstliebe verdient und sich die hohen Mieten leisten kann.
Als ich nach Mexiko-Stadt gekommen bin, habe ich instinktiv entschieden, hier will ich leben. Der Hauptgrund ist das Wetter. Die Menschen sind unglaublich freundlich. Es ist für mich eine Sache der Energie. Obwohl es eine der größten Städte der Welt ist, fühle ich mich geerdet. Und außerdem liebe ich das Essen.
In gentrifizierten Vierteln ist Englisch oft Alltagssprache. Sogar die Menüs der Restaurants werden einem inzwischen ungefragt auf Englisch gegeben. Das Alteingesessene, das stört, versteht Valentina Sandoval. Als Mexikanerin und US-Amerikanerin wünscht sie sich von manchen Besuchern mehr Respekt für die mexikanische Kultur.
And what I know is not appreciated by Mexicans is when people come
Was Mexikaner meiner Erfahrung nach nicht mögen, ist, wenn Menschen hierher kommen, sich nicht bemühen, die Sprache zu sprechen und sich so verhalten, als wäre es ihr eigenes Land. Das ist äußerst beleidigend und ich hasse es, wenn ich das sehe. Jeder, der hierher kommt, sollte sich bewusst sein, dass er ein Besucher ist. Und er sollte sich auch so verhalten und das Land, in dem er sich befindet, respektieren. Und sie sollten es wie such, be respectful of the country that they're in.
Die Wünsche der Mexikaner. Bei näherer Betrachtung geht es um weit mehr als Wohnprobleme. Der Hass auf die US-Amerikaner und alle kaufkräftigen, privilegierten Ausländer ist für viele nur der einfachste, der lauteste Protest. Ein Protest, der sich auch gegen Trumps migrationsfeindliche Politik in den USA richtet. Präsidentin Claudia Sheinbaum und Mexiko-Stadtsbürgermeisterin Clara Brugada wiesen Fremdenfeindlichkeit zuletzt klar zurück. Doch solange die Verdrängung anhält, wird die Wut bei vielen bleiben. Selbst beim Essen ist die Gentrifizierung ein Thema. Einige beschweren sich, dass die Chilisoßen ihre Schärfe wegen der Zugezogenen verloren hätten. Die Debatte ging im Netz viral. Essen spielt in Mexiko-Stadt eine zentrale Rolle. An jeder Straßenecke brutzelt und köchelt es. Tacos, Quesadillas, Tlacoyos, Mais-Tortillas, die gefüllt werden mit Lamm, das über Stunden in Erdöfen gegart wurde, oder mit Spezialitäten wie Kürbisblüten oder Kaktusstreifen. Selbst am Stadtrand, 40 Kilometer südlich des Zócalos, wird das Essen zum Fest. In San Pedro Atocpan findet jedes Jahr eine Messe für Mole statt. Mole, wohl die ikonischste Soße Mexikos. Drei Musiker spielen Sonidos Huastecos, traditionelle Geigen- und Gitarrenmelodien. Nebenan rühren Köchinnen und Markthändler in dickflüssigen braunen Soßen und bieten Mini-Verköstigungen an.
Probier mal, das ist kostenlos.
Die Mole-Soße ist die Verschmelzung der prähispanischen und spanischen Küche. Es ist eine sehr komplexe Mischung aus mehr als 20 Zutaten. Jede Familie, jede Region hat ihre eigene Rezeptur, erklärt die Präsidentin der Mole-Messe Miriam Alvarado.
Die Mole in San Pedro Atocpan ist eine rötliche Mole, die dunkle Chilisorten wie die Ancho- und Mora-Chilis enthält. Die Mole-Mischung kann sehr unterschiedlich schmecken, süß, bitter, scharf, je nachdem, was sie enthält. Haselnüsse, Mandeln oder andere Samen und Früchte wie Ananas, Kiwi, Datteln oder Aprikosen.
Die Zutaten werden geröstet, gemahlen und geschmort, teils über viele Stunden eingekocht. In Europa hat sich der Irrglaube verbreitet, Mole sei eine Schokoladensoße. Doch längst nicht alle der schätzungsweise 50 Varianten der Chili-Nuss-Gewürzpaste werden mit Kakao zubereitet. Klassisch gegessen wird die Mole über Fleisch, zu Reis oder in Tamales, in Bananen- oder Maisblätter eingewickelter Maisteig mit Herzhaft oder süßer Füllung. In Mexiko-Stadt hört man sie überall, die fliegenden Händler, die diese Köstlichkeiten anbieten. Leckere, heiße Tamales gibt es oder auch Camote, geröstete Süßkartoffeln. Zu hören? Der Dampfauslass eines kleinen, rumpelnden Bollerwagens, in dem das Streetfood über Holzkohle gart. Tagsüber lärmen in Mexiko-Stadt die vielen verschiedenen sogenannten Ambulantes, die Straßenverkäufer um die Wette. Sie bieten auch Gas und Wasser an oder sammeln Schrott. Wohl der Soundtrack von Mexiko-Stadt. Durch ein blechernes Mikrofon ist überall der Ruf eines Mädchens zu hören. Wir kaufen Matratzen, Kühlschränke, Öfen, Waschmaschinen, Mikrowellen und alle Altmetalle, die sie verkaufen. Es ist eine Aufnahme, inzwischen über 30 Jahre alt, die eines 10-jährigen Mädchens. Maria del Mar Terron Martinez, kurz Marima, inzwischen selbst Mutter zweier Kinder. Ihr Vater nahm sie auf. Die Kopien verteilten sich unter den Schrotthändlern der Stadt, die bis heute den Sound von ihren Pickups abspulen. Jeder und jede in der Stadt kennt ihre Aufzählung.
Se compra. Colchones. Tambores.
Viejos, usados que vendan.
Todo el fierro que vendan.
Marimas Stimme, sie fügt sich in die Kakophonie Mexiko-Stadt ein. Besonders symbolisch auch der Klang der Leierorgel, gern gespielt entlang der touristischen Ecken von Organilleros, Straßenmusikern, die in brauner Uniform auf den Gehwegen die etwas ramponiert klingenden schiefen Töne aus alten Drehorgeln locken. Das Besondere, die meisten Leierkästen sind über 100 Jahre alt, einige 150, und kamen mit den ersten Migranten aus Deutschland nach Mexiko. Ihre Melodien, für viele ein Teil von Mexikos Tradition, für andere eher nervtötend. Doch das wohl schlimmste Geräusch für Mexikaner, das bei ihnen Angst und Panik auslöst, erklingt mindestens zweimal im Jahr.
Alerta sísmica. Alerta sísmica.
Ein Alarm, der vor Erdbeben warnt. Mexiko befindet sich am Schnittpunkt mehrerer tektonischer Platten, die sich kontinuierlich bewegen. Verhaken sie sich, löst das Erschütterungen aus, teils mit gravierenden Folgen für die Metropole, so wie am 19. September 1985. Es bebt ein kleines, klitzekleines bisschen, sagt eine Moderatorin in einer Morningshow im mexikanischen Fernsehen vor 40 Jahren. Immer wieder wackelt Mexiko-Stadts Erde ein bisschen. Doch dieser Morgen ist anders.
Erschrecken Sie sich nicht. Die Zeit, es ist 7.19 Uhr am Morgen. Warten wir, bis es aufhört.
Doch es hört nicht auf. Das Programm bricht ab. Stromausfall. Nicht nur die Moderatorin hat die Lage unterschätzt. 2 Minuten lang bebt die Erde. 8,1 misst die Richterskala. Das verheerendste Erdbeben der Geschichte Mexiko-Stadts. Besonders schlimm traf es Stadtteile wie die Roma, dem heute so beliebten Gentrifizierungsviertel, und andere, die auf dem ehemaligen Bett des Texcoco-Sees liegen und dessen lehmiger Boden die Erdbebenwellen bis auf das 20-fache verstärkte. Etwa 3000 Gebäude und Häuser brachen wie ein Kartenhaus in sich zusammen. Furchtbare Szenen, doch Ricardo Cortés konnte das als Kind noch gar nicht begreifen.
Wir kletterten zwischen den Ruinen und Trümmern umher. Manchmal sollten wir für Leute Sachen aus ihren eingestürzten Häusern holen. Wir passten ja noch überall durch. Für uns war das ein Spiel,
sagt Ricardo. Der heute 48-Jährige wurde an diesem 19. September 1985 8 Jahre alt. Mexiko war unvorbereitet. Die Bauvorschriften waren noch nicht so streng und wurden mit Korruption umgangen. Viele Gebäude waren nicht erdbebensicher. Symbolisch für das Grauen stand damals ein Krankenhaus. Viele Patienten, darunter Babys einer Neugeborenenstation, wurden verschüttet.
Yo te puedo asegurar que hasta el 2016.
Die Ruinen gab es noch bis etwa 2016. Viele Gebäude in Roma waren beschädigt, vergessen, verlassen, einige auch enteignet.
Dass die Gentrifizierung heute in der Roma so erfolgreich ist, hat auch damit zu tun, dass dort viele Freiflächen, die durch die tausenden eingestürzten Gebäude entstanden sind, neu bebaut werden konnten. Die Bilanz der Katastrophe, unterschiedliche Schätzungen sprechen von 10.000 bis 40.000 Toten. Das Ausmaß war auch Folge des politischen Versagens. Neben mangelnden Kontrollen der Infrastruktur und den bis dahin zudem laxeren Bauvorschriften fehlte es an Katastrophenschutz. Die Zivilbevölkerung organisierte viel Hilfe selbst. Auch Frühwarnsysteme gab es nicht.
Alerta sísmica. Alerta sísmica.
Seit 1985 gibt es jedes Jahr am 19. September einen Probealarm. So auch im Jahr 2017. Doch damals, wenige Stunden später, ertönte dieser Alarm erneut. Und diesmal war es keine Simulation. Erneut erschütterte ein heftiges Erdbeben die Stadt. Viele Menschen waren 2017 starr vor Schock, eine Retraumatisierung für diejenigen, die das Erdbeben 32 Jahre zuvor erlebt hatten. Dank der Lehren von 85 war es viel weniger folgenschwer und die damals erlebte Solidarität war sofort wieder da. Doch für viele Mexikaner bleibt bis heute der September ein Monat der Angst, der 19. ein verfluchter Tag. Und bis heute sorgt die Warnsirene bei vielen für Panik. Mexiko ist eine der lautesten Städte der Welt. Neben den Straßenmusikern und Händlern, den vielen Partys und Baustellen, den Trommlern und Protestierenden, lärmt vor allem der Verkehr. Zähflüssig bewegen sich 6 Millionen Fahrzeuge, oft hupend durch die Straßen. Der Durchschnittsmexikaner verbringt pro Woche 3 Stunden im Stau und verliert so im Jahr 152 Stunden mit Warten aufs Ankommen. Mexikaner lieben trotzdem ihre Autos. Schnell und groß, ein guter SUV muss es für viele sein. Es gibt aber auch noch die Nostalgiker. Besonders der VW Käfer ist bis heute gelebter Kult. Am Rande von Mexiko-Stadt wird der besonders geländetaugliche Wagen bis heute verehrt. René Garcia ist Deutschland-Fan. Das sieht man an seinem Trikot in Schwarz-Rot-Gold und an seinem fahrbaren Untersatz. Ein weißer VW Käfer. Beides wirkt für den kräftigen Mann eine Nummer zu klein. Doch das stört ihn nicht. Trotz der holprigen Straßen und vielen Schlaglöcher in Coatepec, einem Viertel von Mexiko-Stadt, ist er gerne mit seinem kleinen Vocho, wie der Käfer im Spanischen liebevoll genannt wird, unterwegs.
Es ist das beste Auto für unsere steilen Steigungen hier. Mit dem Hinterradantrieb kommt es Straßen hoch, die viele andere Autos nicht schaffen. Außerdem ist es günstig im Unterhalt, sparsam im Benzinverbrauch und es ist ideal für die ganze Familie.
Während am Stadtrand, an den steilen Hängen, der Vocho am besten vorankommt, sind es in der Innenstadt auf den vielen Staustraßen die Fahrräder. Doch allzu oft kommen die sich mit den vielen Autos ins Gehege. Eine typische Szene auf der Insurgentes, einer der wichtigsten Nord-Süd-Achsen der Stadt. Hier gibt es seit der Pandemie, seit Sommer 2020, einen durchgehenden, fast 30 Kilometer langen Radweg vom Zentrum bis zur UNAM, der größten Universität Mexikos. Dennoch parken auf dem Ciclovia, dem Radweg, ständig Autos. Ein weißer Seat blockiert die Radfahrt.
Ich warte auf jemanden. Ich parke nur 2 Minuten. Ich habe keinen anderen Parkplatz gefunden. Mir ist bewusst, dass das ein Radweg ist.
Sagt der parkende Fernando Patiño aufgebracht. Er fährt an und stößt fast mit einem überholenden Rennradfahrer zusammen. Es gibt Streit. Der Radfahrer Cuauhtémoc sagt, respektier du erst mal den Radweg. Autofahrer Patiño gibt Gas, Cuauhtémoc flucht und brüllt. Lass uns losfahren.
Du hast es ja gerade gesehen, wie man hier in Mexiko-Stadt fährt. Du darfst niemals zweifeln beim Fahrradfahren. Sobald du Angst hast, passiert dir etwas. Die fahren dich einfach um.
Die Megastadt im Dauerstau. Aufatmen, davon gibt's immer sonntags. Etwa 50 Kilometer werden für Autos gesperrt. Ausschließlich Läufer, Radfahrer, Skater und Fußgänger dürfen unterwegs sein. Unter anderem ziehen sie an der Hauptschlagader Paseo de la Reforma vorbei, einem riesigen Boulevard mit Wolkenkratzern in schwindelerregender Höhe und großen Kreisverkehren mit Denkmälern der wichtigsten Etappen mexikanischer Geschichte. Hier Christoph Kolumbus, da der letzte aztekische Herrscher von Tenochtitlan, Cuauhtémoc. Über allem schwebt der Engel der Unabhängigkeit. Es sind sportliche Stunden, aber es hat auch etwas von einer großen Straßenparty. Gruppen von Senioren bewegen sich synchron im Takt zu Tanzaerobic. Fitnessstudios bieten ihre Spinningkurse auf ihren stationären Rädern an. Läufer schieben ihre Kinder wegen vor sich her. Inlineskater ziehen mit ihren Hunden an der Leine daran vorbei. Am Straßenrand gibt es kostenlose Fahrradchecks. Die Kreuzungen werden von Freiwilligen geregelt. Die 17-jährige Fernanda Zarate kommt jeden Sonntag mit ihrer Mutter und ihrer kleinen Schwester.
Das ist immer ein toller Tag, voller Emotionen. Selbst wenn man persönliche Probleme hat, hier kann man sie vergessen und über sich hinauswachsen. Hier lerne ich mehr über die Kultur Mexikos und über den Sport.
Die Megametropole Mexiko-Stadt. Vielleicht versteht man an diesen autofreien Sonntagen am besten, warum sie so viele Mexikaner stolz macht und sie so vielen Menschen trotz all ihrer Widersprüche ans Herz wächst.